Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, hallo.
Genau, dreimal auf Holz, gell?
Dreimal auf Holz geklopft. Ich meine, wir hatten jetzt, ich glaube, eine gute halbe Stunde vorgespielt.
Drei Viertelstunde sogar schon.
Oder das, und da lief unsere Leitung bisher
problemlos.
Sehr gut. Ich hoffe mal, dass das so bleibt. Ich habe auch extra kein Gadget mitgebracht.
Wobei, das wäre vielleicht ganz gut. Ja? Könntest du wieder ein bisschen Zeit überbrücken, bis es vielleicht wieder funktioniert. Aber bis jetzt läuft es ja. Also,
ja, okay, aber ich habe da schon irgendwie so ein ganz komisches Gefühl gehabt, ganz alleine über ein Gadget zu sprechen. Das war alles, ich habe die Situation, die ich da ganz kurzfristig in der letzten Folge überbrücken musste oder improvisieren musste, die hat mich irgendwie mental schon überfordert, so einfach ganz allein einen Monolog zu
machen. Ja, vor allem so, wie gesagt, wenn man sich ja auf alle noch hätte darauf vorbereiten können oder so, okay, aber das ging ja dann doch relativ vor allem so auf fast oder auf null runter, ja, ist ja schon, es war ja nicht geplant oder so. Ja.
Das war nicht geplant, nein, nein.
So ist es. Von daher, wie gesagt, toi, 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 hoffen wir mal, dass es jetzt besser ist. Bis jetzt ist es besser. Mhm. Von daher mal abwarten. Mhm. Hoffentlich bleibt so.
Genau.
Ansonsten, tja, müssten wir vielleicht gucken, dass wir dann in person podcasten.
Das könnte aber ein bisschen aufwendig werden. Und bei den heutigen Energiekosten, sprich Benzin- und Dieselkosten, könnte das kompliziert werden. Oder
meine
teuer
Frau
werden.
Hat jetzt, das würde sehr schnell sehr teuer werden. Ja. Mhm. Meine Frau hat auch gesagt, sie ist aktuell in der Situation ganz froh, dass sie ihr Fahrzeug damals nicht als Diesel gekriegt hat. Mhm.
Ja. Mhm. Das ist korrekt. Obwohl ich sagen muss, dass wenn man sich für ein vernünftiges Fahrzeug entscheidet, verbrauchstechnisch, man da mit Diesel immer noch ganz gut bei wegkommt. Also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, weil mein Fahrzeug nach wie vor relativ wenig verbraucht, wenn man damit vernünftig umgeht, bin ich immer noch überzeugter Dieselfahrer. Das darf man so laut gar nicht sagen in der heutigen Zeit. Es ist so.
Ja, es ist halt auch immer die Frage, oder es war schon immer die Frage, das muss ich ja rechnen zum Schluss. Ja.
Ja.
Du zahlst natürlich klar wenig, oder früher hast du weniger an der Zapfstelle bezahlt. Ja. Mhm. Heute ja auch nicht mehr. dafür war ja die Steuer, beziehungsweise auch der Anschaffungswiderstand ein bisschen größer. Ja, es hat, war immer eine Rechenaufgabe, ja. Wie läuft es unterm Strich dann? Ja. Ja, wie gesagt, aktuell. Also für mich rechnet sich aktuell ein Diesel überhaupt nicht, weil ich relativ wenig fahre.
Ja.
Ich bin ja früher täglich große Strecken gependelt, mache ich ja mittlerweile nicht mehr. Mhm. Oder schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, ja. Und das bisschen oder die zwei, dreimal, die ich jetzt die Woche irgendwo fahren muss, wenn es hochkommt, da rechnet sich für mich kein Diesel mehr.
Ja. Im Endeffekt für mich derzeit auch nicht. Ich fahre relativ wenig. Das ist leider so oder zum Glück so, wie man es auch nennen mag. Aber ja, gut. Ich mag halt Dieselfahrzeuge. Das ist halt leider so.
Ja. Mal gucken.
Das wird sich irgendwann zwangsläufig ändern. Irgendwann gibt es halt leider keine Verbrenner mehr. Oder zum Glück nicht. Ich möchte jetzt auch keine Diskussionen eröffnen in der Hörerschaft.
Aber wir werden jetzt über Jahre hinweg wahrscheinlich immer noch Verbrenner haben.
Ja, aber irgendwann ist
ob,
ja der...
Ob das und wie das und in welcher Fahrzeugklasse und ob das für den Privatfahrer dann noch interessant ist, eine ganz andere Frage.
Ja.
Aber quasi von heute auf morgen kannst du eh nicht alles ersetzen.
Nee, aber es ist ja ein Ende gesetzt. Dem Ganzen ist ja ein Ende gesetzt worden, gesetzlich. Das ist ja das, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, Problem. Problem klingt jetzt ein bisschen zu hochgegriffen. Es ist dann halt leider so, dass dann halt keine Verbrenner mehr gebaut werden. Punkt. Naja. gut.
Ja, aber ohne diesen Anreiz hättest du wahrscheinlich in 500 Jahren noch, wenn wir es dann noch erlebt hätten, hättest du noch denselben Status quo wie aktuell. Das ist ja auch das, was wir auch schon öfter gesagt haben. Die Industrie, ja, oder der Markt hat es einfach verpennt, weil er zu bequem war, ja, beziehungsweise zu lange auf altem Bewährten sich halt einfach festgehalten oder an dem festgehalten hat und ohne Eingriff. Ja.
Das ist korrekt, aber ich bin der Meinung, dass die Elektromobilität nicht die einzige Lösung ist. Da müssen noch Alternativen dazukommen. Nein,
gerade im großen und Schwerlastbetrieb und auch gerade beim Fliegen.
Ja.
Kannst du in den Größenordnungen, okay, ob es dann in 50 Jahren diese Größenordnung noch gibt oder inwieweit die Sinn machen, eine ganz andere Frage. Aber da kannst du definitiv nicht so einfach auf Elektro umstellen, das ist ganz klar.
Ja.
Aber da wird ja auch an anderen Lösungen gearbeitet, beziehungsweise wir haben ja schon was, das muss halt alles nur im Scale halt funktionieren. Mhm. Beziehungsweise dann auch entsprechende Infrastruktur bereitgestellt werden oder geschaffen werden. Und da hat man einfach die letzten 20 Jahre auch geschlafen, ne? Weil es funktioniert ja anders. Und man hat ja auch anders verdient und es war ja auch sehr bequem. Ja. Mein Gott, unser eins ja auch, Auto ist auch sehr bequem. von daher hat man es halt leider ein bisschen verschlafen. Genauso die ganze Diskussion, es muss mehr Gütertransport auf die Schiene gelegt werden. Hat man die letzten 20 Jahre verschlafen. Man hat ja Kapazitäten noch abgebaut. Ja, von daher auch so eine Diskussion, die für mich nur schwer nachvollziehbar ist, ja, weil man hätte die Möglichkeiten gehabt und hat es einfach schleifen lassen. Ja.
Ja, so ist es.
Und heutzutage, wie gesagt, schreien sie alle, ja, es muss mehr auf die Schiene. Ja. Wie soll das von heute auf morgen funktionieren? Ja. Und will sich sogar die Bahn nicht jetzt von Schenker trennen?
Das kann ich dir nicht sagen, da bin ich nicht im Thema.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, so ein Thema gerade aktuell. Die Bahn will sich, glaube ich, von Schenker trennen. Ne? Also was soll man sich da aufregen?
Genau.
Ja.
Gut.
So, genug dazu.
Genug dazu.
Auch schon wieder fast 10 Minuten, ne?
Ja. Das ist so... Das Thema Elektromobilität ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das ist halt leider.
Generell Mobilität, so, ja. Genauso wie sie jetzt wieder, sorry, aber das muss ich jetzt auch immer, wie sich die Leute über dieses 49-Euro-Ticket aufregen. Klar, es sind keine 9.
Nein,
einfach. Aber 49, gerade auch mit der Vereinfachung, die ja auch die 9 oder dieses Ticket mit sich bringt. Egal.
Also ich habe da zwei Kritikpunkte dran, dass es Stand der Dinge ist ja, dass es nur online funktionieren soll, das Ganze.
Ja, genau.
Und es gibt natürlich gewisse Altersgruppen, die damit nicht zurechtkommen, die möchten gerne oder die müssen wahrscheinlich sogar, weil sie davon keinen Plan haben, ein normales Papierticket kaufen. Und die sind dann halt mehr oder weniger Stand heute von der ganzen Geschichte ausgesperrt. Es sei denn...
Man macht es ihnen nicht einfach, ja.
Es sei denn, die Angehörigen kaufen das dann irgendwie oder... Aber da es ja auch personengebunden ist, muss man das ja auch irgendwie direkt einrichten, derjenigen Person. Da macht man es einer gewissen Bevölkerungsschicht
nicht einfach. Man macht es unnötig kompliziert, ja.
Richtig. Ja, und es gibt halt viele Leute, die damit nicht umgehen können. Und das gibt es nicht nur im Seniorenbereich, das gibt es wahrscheinlich auch schon viel, viel früher, die da keinen Zugang zu haben oder kein Interesse zu haben.
Es gibt Gruppen, die gerade dieses Online weitgehend oder so weit wie möglich versuchen halt zu vermeiden. Ja, ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die auch strikt nach wie vor nichts vom Online-Banking zum Beispiel halten. Mhm. Und nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern die generell einfach dagegen sind, was heißt generell dagegen, das klingt jetzt auch wieder so negativ, aber wie gesagt, die jetzt nicht Online-Banking zum Beispiel machen wollen. Mhm. So Personengruppen gibt's einfach. Und die sind ja jetzt auch nicht gefühlt 80 Jahre alt, ja. Wahrscheinlich sind mehr Leute oder mehr Senioren beim Online-Banking dabei, als jetzt hier sich die, wie gesagt, die anderen, die sind ja mein Alter, beziehungsweise sogar noch jünger, und die sich mit Händen und Füßen halt gegen Online-Banking wehren oder die auch keine Kreditkarte oder sowas zum Beispiel haben, ja. Mhm. Gibt's einfach, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, wenn du im Monat nur 1-2 Überweisungen hast und der Rest läuft per Abbuchung oder per Dauerauftrag, dann brauchst du auch nicht unbedingt Online-Banking. Das ist dann, es ist zwar bequem, um zu schauen, was abgebucht worden ist, was wie deine Kontobewegungen sind, aber wenn du wirklich halt nur ein ganz eingeschränktes Bankbusiness hast, dann ist nach meiner Meinung auch nicht unbedingt notwendig, dass du einen Online-Zugang hast zu deiner Bank. Das kann man jetzt auch diskutieren, aber wie gesagt, wenn du ein ganz wenig Traffic hast, in Anführungsstrichen, also wenig aktiven Traffic, wo du Online-Banking vornehmen musst, Überweisungen tätigen musst, dann brauchst du das auch nicht unbedingt. Dann gehst du an den Automaten, ziehst deine Kontoauszüge, kontrollierst das und dann ist gut. Ja? Und wenn du 2 Überweisungen hast, dann kannst du dir deinen Briefkasten schmeißen und dann war's das, ist es das gewesen. Ja? Es kommt immer auf dein Verhalten an, wie aktiv du mit deinen Finanzen unterwegs bist oder ob du, ja, also, das, so sehe ich das Ganze. Ja, gut. Aber jetzt haben wir wieder Elektromobilität und Online-Banking. Jetzt haben wir wieder ganz viele.
Ja, das 49-Euro-Ticket. Ja, ja. Da haben wir ja schon wieder alles, fast alles abgefrühstückt. Ja.
Genau. Ist denn der Preis jetzt schon definitiv committed, dass es bei 49 Euro bleibt? Oder?
So viel ich das verstanden habe, ja.
Ist natürlich auch für gewisse Einkommensgruppen oder Leute, die in gewissen Einkommensbereichen unterwegs sind, auch trotzdem eine Hausnummer mit 49 Euro. Ne? Das ist
ja klar, ich sag ja, das sind 40 mehr als die 9 Euro. Das ist natürlich schon eine, es ist ja keine 18, ja. Es ist ja nicht nur, was heißt nicht nur eine Verdopplung, sondern du hast natürlich wirklich hier quasi den Preis verfünffacht. Fünffacht? Ja, doch, ja. Ungefähr, ja. Verfünffacht, was natürlich schon eine Ansage ist. Aber trotzdem auch in Relation, wie gesagt, die 50 ist ja nach wie vor für das, was man kriegt, ein sehr guter Preis. Ja. Gerade wenn man mal guckt, wie auch regional die Unterschiede sind, was so ein Monatsabo kostet und was du dafür kriegst. Klar gibt's dann auch wieder Leute, ja, die dann sagen, ja, bei mir auf dem Land fährt ein Bus 2-mal am Tag. Ja, das mag so sein. Nur das ist auch wieder kein Argument gegen das Ticket, ja. Weil guck mal, wie viele Leute fahren kein Auto und zahlen über die Steuern deine Straße, ja. Also das ist die Argumentation, zumindest mal bei mir, zieht überhaupt nicht, ja. Von daher, wie gesagt, ich bin auch wenn ich es jetzt selbst nicht nutze, bin ich ein Fan von der Idee. Wie gesagt, ob man das gerade von der Handhabung her und von der Preisgestaltung her, ich hätte vielleicht anders oder besser lösen können, okay, kann man drüber diskutieren, aber ansonsten bin ich da ein großer Fan von, ne? Gerade weil man gesehen hat, wie gut das 9er funktioniert, was es gebracht hat unterm Strich, und ich denke, dass trotz des Preises das Ticket viel machen kann.
Ja, das denke ich auch. Was mich halt interessieren würde, wie viele Leute, die dieses 9-Euro-Ticket genutzt haben, um einfach mal zu schauen, wie es funktioniert, um vielleicht auch Benzinkosten zu sparen, die sonst wahrscheinlich weiterhin mit ihrem Auto gefahren wären, trotzdem für die 49 Euro bereit sind auf ihr Fahrzeug.
Ja, ich denke mal, da wird viel wegfallen. Weil ja, gerade dieses spontane, komm, wir für 9 Euro machen wir es jetzt doch mal.
Genau.
Und wie gesagt, das war ja auch wesentlich, also gerade auf Strecken, die wahrscheinlich genutzt wurden, war es ja trotzdem um einiges günstiger als ein Tagesticket.
Ja, ja, klar.
Und das ist halt das, was halt viele mitgenommen haben.
Ja.
Das wird sich halt natürlich jetzt ein bisschen relativieren, allerdings auch dafür sorgen, dass die Leute, die halt wirklich dann das Ticket auch entsprechend nutzen wollen, vielleicht nicht in einem überfüllten Zug sitzen, ja, wie wir es ja auch hatten. zu Stoßzeiten aufgrund des 9-Euro-Tickets. Da fallen halt ein paar Spaßfahrer weg, für die es natürlich auch schade ist, weil du natürlich auch gucken musst, wie die Leute überhaupt erstmal auf die Schiene oder auf den Geschmack halt kriegst. Mhm. Aber es ist immer noch besser als 199, ja.
Naja, gut, das ist richtig. Das ist klar. Gut.
Aber jetzt wirklich mal Schluss mit dem Thema.
Aber jetzt mal wirklich. Wirklich Schluss. Genau. Gut. Lass uns doch nochmal über Apple sprechen. Lass uns mal über das Apple-Event sprechen, was angeblich.
Welches Apple-Event?
Welches Apple-Event? Da haben ja einige gesagt, es wird kein Apple-Event geben. Das kommt nicht. Wir werden dieses Jahr kein Apple-Event mehr sehen. Ich habe da mittlerweile ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Aussage. Und wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, hatten wir immer mindestens 3 Events im Jahr. Und dieses Jahr hatten wir 2 Events. Und von daher gehe ich da mal von aus, dass wir spätestens im November noch ein Event sehen werden. Und es gibt auch so ein paar Termine, die derzeit so durch die Gerüchteküche getrieben werden. Im Moment sagen einige, dass wir am 24. Oktober einen Termin, ein Event sehen werden, also ein richtiges Event, kein Pressemitteilungsevent. Und da gibt es auch einen konkreten Hinweis zu. Es gibt einen Interviewtermin mit Federici und mit Joswiak beim Wall Street Journal. Und dieser Interviewtermin ist am 25. Oktober. Und jetzt kann man da ja von ausgehen, dass am 25. Oktober die Themen und Inhalte besprochen werden bei diesem Interviewtermin, die am 24. Oktober vorgestellt worden sind. Das ist so meine Theorie, die ich dazu habe. Liegt ja auf der Hand in irgendeiner Weise.
Ja, da bist du auch nicht alleine mit der Theorie.
Ja. Und es sind ja eigentlich noch ganz, ganz viele Geräte auf der Liste, die eigentlich updatefähig sind oder wo man mal ein Update sehen müsste. iPad der 10. Generation, das wäre jetzt dran oder da müsste mal was kommen. iPad Pro Geräte, MacBooks. Jetzt ist ja wieder ganz aktuell der Mac Mini in der Diskussion und nicht ja, nur. Ja,
gebt mir doch bitte einen neuen Mac Mini.
Ja, es wird Zeit. Speziell für dich wird es ganz dringend.
Also muss ich mir doch noch ein MacBook Air kaufen.
Das ist ja nicht das schlechteste Gerät. Damit kann man sich.
Nein, das nicht. Ja. Aber ich will doch ein Mini.
Ja, und bezüglich zu dem Mac Mini gab es jetzt auch wieder die Gerüchte, dass es jetzt doch nicht im gleichen Design bleiben soll, sondern dass es ein neues Design geben soll. Naja, gut, diese Gerüchte sieht man auch immer mal wieder, mal ja, mal nein. Da ist man sich jetzt auch nicht so einig. Ich sehe ja eigentlich schon den Zeitpunkt für ein neues Design. Und es wäre schön, wenn da was kommen wird oder würde. Aber genauso wäre ich auch damit zufrieden, wenn sie beim alten Design bleiben würden.
Also wenn man mal guckt, wie die Platine von einem iPad Pro aussieht und wie viel Luft du hast in so einem Mac Mini, also, da kann man schon ableiten, was da möglich wäre. Aber jetzt stell dir mal vor, so ein Mini in der Größe zum Beispiel, wie wir hatten es ja vor der Aufnahme gerade vom Superdrive. Willst du dann da bitte noch was anschließen? Oder willst du wieder Dongle-Hölle machen? Ja?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Grundfläche genauso bleibt, aber dass das Gerät nicht so dick ist, dass es halt wesentlich dünner ist.
Na okay, klar, du könntest vielleicht schon von der Dicke her oder von der Höhe her halb so machen, aber boah, mein Gott. Dann, und ja klar, du müsstest halt wahrscheinlich auf USB-A komplett verzichten. Du hättest wahrscheinlich keinen Ethernet-Anschluss mehr.
Na, ich glaube, so dünn würden sie es dann doch nicht machen. Also ich glaube, ein Ethernet-Anschluss würde auf jeden Fall.
Der würde von der Höhe her eigentlich noch passen, aber ob sie den dann noch reinmachen, ist halt die andere Frage.
ich glaube, der wird reinkommen, weil sie ganz genau wissen, dass dieser Mac Mini oder dass generell der Mac Mini auch im Semi-Bereich eingesetzt wird, auch gerade im Server-Bereich eingesetzt wird. Und es gibt ja sogar mittlerweile eine Option auf ein schnellere Netzwerk, auf ein schnelles Netzwerkinterface, was ja auch nachträglich dazugekommen ist, diese Option, weil sie genau wissen, dieses Gerät wird auch im semi-professionellen Bereich eingesetzt und teilweise auch schon im professionellen Bereich. Amazon hat ja einige Serverfarmen installiert, wo halt auch ein Mac Mini verbaut wird. Nicht nur einer, sondern ganz, 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 ganz viele Mac Minis verbaut werden. Und von daher glaube ich schon, dass der Netzwerkanschluss oder der Ethernet-Port auf jeden Fall drin bleiben wird. Also
wir sagen es beim iPhone ja auch, warum muss es immer dünner werden? Geht mir doch lieber im nächsten Jahr mehr Akku, ja, anstatt das Gerät dünner zu machen. Genauso kann man es ja auch hier im Mini sagen, dann verpasst ihm von mir aus intern eine bessere, von mir aus auch gerne passive Kühlung, ja, aber behaltet das Ding bei, ja, oder das Design oder die Ausmaße bei. Mein Gott, das ist Apple, ja. Ja. Wobei so ein bisschen der Trend, immer alles dünner und schmaler und kompakter und leichter zu machen, ist ja schon gerade bei den MacBooks ja auch ein bisschen gebrochen worden. Also von daher besteht ja für den Mini auch Hoffnung.
So ist es. Hm. Also die MacBooks sind ja wieder ein bisschen mehr bulky geworden, ein bisschen mehr.
Ja, ja. Und auch von der Ausstattung her, gerade mit HDMI und etc. ist es ja auch wieder, oder hat sich das ja auch wieder geändert, oder der Trend vom hin zu nur noch USB-C beziehungsweise halt den Stecker, Thunderbolt etc., ist mir ja auch wieder ein bisschen abgekehrt. Also von daher besteht ja für den Mini auch noch Hoffnung.
So ist es.
Da wird sich wahrscheinlich, wie gesagt, ob man jetzt noch USB-A oder so dann vielleicht drin hat in der nächsten Generation, ist die andere Frage. Aber da haben wir ja mittlerweile auch einen Punkt erreicht. USB-C ist ja mittlerweile der Standard eigentlich im Bereich oder im USB-Bereich. Mhm. Daher, braucht man heute wirklich beim neuen Gerät noch unbedingt USB-A?
Notfalls kann man mit einem Adapter arbeiten. Also es geht ja.
Ja, in der Regel ist es ja meistens auch nur ein neues Kabel, was du vielleicht brauchst, ja.
So ist es. Obwohl, ich meine, im Mac Studio haben sie ja auch noch einen USB-A-Anschluss reingebaut und das würde dem Gerät jetzt nicht wehtun, wenn der Mac Mini dann halt noch USB-A on board hat.
Ja. Nee, vor allem, wenn man ja gerade, was es die Größe betrifft, eventuell beim selben Formfaktor bleiben sollte, selbst wenn er ein bisschen kompakter wird, aber dass man die Höhe vielleicht beibehält etc., dann, mein Gott, was spricht dagegen USB-A?
So ist es, genau. Ja. Also wie gesagt, davon geht man aus, dass der Mac Mini jetzt irgendwie im Oktober-Event erscheinen soll.
Ja, ja. Meine Kreditkarte ist ready.
Ja, das hoffe ich doch.
Ja, mein Gott, was soll ich jetzt noch sparen? Ja, wer weiß, was nächstes Jahr das Geld noch wert ist.
Naja, dann
weg
los.
Damit.
Dann los. Dann los.
Weg damit.
Und
Entschuldigung, ja.
Genauso.
Das ist einfach zum Heulen.
Genauso gehe ich davon aus, dass wir vielleicht doch noch dieses Jahr zumindest eine Mac Pro Vorstellung sehen werden.
Das ist, ja, mein Gott, in meinem Budget ist es nicht drin, aber ich würde mir es echt wünschen, ja, dass wir es sehen, weil, ja, wir warten jetzt schon so lange drauf, ja.
Und ich meine, wenn Sie das dieses Jahr noch vorstellen würden, dann wären sie auf jeden Fall im Zeitplan. Und ich glaube, Apple möchte da schon sehr präzise sein, was den Zeitplan beanlangt, zumindest die Ankündigung. Was spricht denn dagegen, wenn sie das Gerät dieses Jahr vorstellen und sagen, das Ding ist erst im Januar oder Februar lieferbar? Das würde doch vollkommen okay gehen, nach meiner Meinung.
Also für uns schon.
Ich bin nicht im Spiel für so einen Rechner. Ne? Das Ding wird mindestens in der Grundausstattung so viel kosten wie der aktuelle Mac Pro und das ist nicht im Budget bei mir. Das ist halt so. Ne?
Also ich würde mal drauf tippen, dass er teurer ist als eine RTX. Sind, glaube ich, die aktuellen GeForce-Grafikkarten. Ne? So eine 4090, ich denke mal, der wird teurer sein als
die. Naja, die kostet ja nur 2000. Die kostet ja nur 2000 Euro. Also in Anführungsstrichen.
Nur.
Und braucht dreieinhalb Steckplätze. Ey. Das Ding ist wirklich echt exorbitant. Ne?
Das Ding ist so daneben, ey.
Und zieht mal so locker 450 Watt, ne? Also das
ist. Wobei, was hat jetzt der Mr. Zuckerberg gerade gesagt über die neue, wie heißt sie nochmal, die neue Brille?
Meta Pro, meinst du?
Die Pro-Version ja. Auf jeden Fall, irgendwas mit Pro, aber wie sie heißt, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Sie würden es ja eigentlich zum Selbstkostenpreis verkaufen, das Ding. Im Gegensatz zu Apple, die ja die so viel nehmen würden, wie sie könnten, ja, bei ihren Kunden, würde Meta ja da in meisten Regionen da zum Selbstkostenpreis ja agieren.
Es gibt zwei Personen auf dieser Welt, die in diesem Top-CEO- und Top-Management-Bereich unterwegs sind, denen ich sehr wenig über den Weg traue.
Ja, ich weiß ganz genau, wen du noch meinst. Ja.
Du weißt genau, wen ich meine. Und das
der jetzt einmal, auch wieder zurückgerudert hat mit seiner Entscheidung. Ne?
Das ist einmal Mr. Elon Musk und einmal Mark Zuckerberg. Obwohl ich Elon Musk noch auf Platz 1 sehe und diesen beiden Personen traue ich so wenig über den Weg, so weit wie ich spucken kann. Und das ist nicht weit. Das ist so.
Ja.
Aber gut. Ja, also deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Jahr noch ein Event kommt und vielleicht nicht im Oktober, vielleicht im November. Also wir hatten ja schon durchaus November Veranstaltungen und da könnte man natürlich auch so ein Mac Pro vorstellen.
Ja, ich habe ja im November Geburtstag, würde passen, ja.
Ja, so ist es. Und meine Preisprognose ist
ja viel.
Viel auf jeden Fall. Und ich glaube,
kannst ja mal in Grafikkarten auch umrechnen.
Mach nee, das ist zwei, auch blöd.
240,90.
Genau. Meine Prognose ist, der günstigste Mac Pro fängt da an, wo der teuerste Mac Studio aufhört. Das ist meine Prognose.
Ja, wahrscheinlich leicht drüber, würde ich sogar mal sagen. Ja.
Ja, möglich. Ja, gut. Dann gab es ja auch noch Gerüchte zum neuen Apple TV. Oder da soll es auch ein Update geben. Das Thema ziehe ich jetzt mal ein bisschen nach vorne, weil es ganz gut zu dem Apple-Event passt. Und es wäre auch ein Produkt, was man dort gut vorstellen könnte, weil die Gerüchte, die es dazu gibt, die sagen eigentlich voraus, dass es nur ganz, ganz kleine Updates geben soll an dem Gerät, die eigentlich nicht lohnen für den aktuellen Apple TV-Kunden abzugraden, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile haben sich zwei darauf geeinigt, wie das Gerät aussehen soll. Einmal der Gurman und einmal der Ming-Chi Kuo. Die haben gesagt, das Ding soll einen Speedbump bekommen. Das bedeutet, dass derzeit ja der A12 steckt drinne und es soll dann wahrscheinlich der A14 Bionic reinkommen. Also letztendlich schon eine gewisse Zusatzleistung oder einen gewissen Speedbump, aber jetzt nicht unbedingt, dass das der einzige Grund ist, jetzt abzugraden, nach meiner Meinung. Und es sollen 4 statt 3 Gigabyte Arbeitsspeicher reinkommen. Und was für mich halt viel interessanter ist, die Fernbedienung soll den U1-Chip bekommen, also im Endeffekt eine AirTag-Funktion. Und das ist ja eine Funktion, die ja schon viele Leute mit Cases gelöst haben, wo sie dann einen AirTag in das Case eingebaut haben. Oder es gibt ja auch schon Case-Hersteller, die speziell eine Unterbringung für den AirTag anbieten. Und das ist eine Convenience-Funktion, die ich eigentlich sehr begrüße. Aber die könnte man ja theoretisch auch nachrüsten, wenn es dann die neue Fernbedienung auch wieder separat zu kaufen gibt, dass man die einfach upgradet oder dazu kauft und sein altes Apple TV aufrüstet. Ja. Also das ist eine klassische Modellpflege, aber ich sehe da jetzt keine großen Innovationen drin. Von daher ein kleines Update.
Ja. Ja, steckt viel Liebe drin.
Es ist ja nur ein Hobbyprojekt.
ja. So sieht es auch nach wie vor aus. Ja, all das, was ja gerüchteweise die letzten Jahre ja immer mal wieder kam, da wurde ja nichts draus. Ja.
Ja, aber es hat sich schon weiterentwickelt. Also
wird regelmäßig mal ein kleines Produktupdate gemacht, mal die Technik auf einen aktuellen oder auf einen relativ aktuellen Stand gebracht und das war's dann, ja. Dann wurde es mal 4K-fähig und dann, aber ansonsten. Es ist natürlich interessant, wenn du halt den ganzen Problematiken, was halt heute ein handelsübliches Smart TV einfach hat, ja, wenn es im WLAN hängt, da auf jeden Fall außen vor sein willst. Du hängst den Fernseher einfach nicht ins WLAN, machst hier eine Box dran, ob es ein Apple TV ist oder eine andere Box, die dann hoffentlich vernünftig und groß ohne irgendwelchen Tracking und Werbedinger funktioniert, ja. Hängst du dann am besten eine Apple TV dran. Da bist du auf jeden Fall auf der besseren Seite als mit so einem im WLAN oder im Netzwerk hängenden Fernseher oder Smart TV, ja, das auf jeden Fall. Ja. Auch wenn ich meinen im Netzwerk habe, aber da ist ja auch immer die Frage, wie ist dein Nutzungsverhalten. Von daher, ja, aber klar, also mit einer der Gründe, warum überhaupt diese ganzen Kisten da noch existieren, ist meiner Meinung nach definitiv, dass du einfach 90% der Smart TVs am besten nicht ins WLAN hängst. Ja. Wenn nicht sogar 100%. Ja, ja. Aber
und es gibt ja auch innerhalb dieser Smart TV-Sache extrem große Qualitätsunterschiede, was die Bedienoberflächen beanlangt, was die Geschwindigkeit beanlangt.
Ja, gerade auch dann, genau, wie gut funktioniert dann zum Beispiel, wenn es für deinen Fernseher ja die Apple TV-App gibt, wie gut funktioniert die wirklich auf dieser Hardware? Ja, das ist ja auch wieder die Frage. So und da bist du natürlich mit der Box auf jeden Fall besser bedient. Nee, aber auch gerade mit den ganzen, wenn man guckt, die Werbung oder die Daten, die sie auch abgreifen, ja. Deswegen, man sagt ja eigentlich am besten ein Smart TV erst gar nicht ins WLAN hängen, dann verzichtest du zwar auf sehr viele Funktionen, für die du eigentlich den Fernseher ja auch gekauft hast, oder vielleicht auch deswegen gekauft hast, aber alleine schon, wie gesagt, mit dem ganzen Tracking, was da viele abziehen,
ja, klar.
Ist halt die Frage, will ich das wirklich machen, ja.
Genau. Also nach wie vor hat so ein Apple TV auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, keine Frage. Mhm. Und auch was die Geschwindigkeit angeht, was die Bedienung angeht, ist so ein Apple TV immer noch sehr, sehr weit vorne. Und da können sich andere eine ganz große Scheibe von abschneiden. Das muss man einfach so sagen. Auch wenn ja viele Versuche, das Gerät auszubauen oder in eine ganz andere Richtung zu gehen, leider gescheitert sind, Stichwort Spielekonsole, das ist ja auch gewaltig in die Hose gegangen, und da haben sie nach wie vor entweder die Ausdauer verloren oder das Interesse dran verloren oder sehen da nicht mehr die Prioritäten in dem Bereich.
Ja, obwohl sie ja oft drüber gesprochen haben, dass sie halt da oder dass es halt mit dem Standbein oder dass sie halt die Prioritäten drauf setzen, was Gaming betrifft.
Ja.
Aber da ist Apple nicht die Firma für. Die müssen wirklich mal hingehen, ein paar Dollar in die Hand nehmen und sich vielleicht mal ein Studio entsprechend kaufen, ja.
Ja. Und ich meine.
Oder nicht unbedingt ein Studio, aber halt Know-how einfach einkaufen oder mal die richtigen Leute einkaufen.
Ja. Auf jeden Fall. Und die passenden Chips, die passenden SoCs, die hätten sie auf jeden Fall, die diese Konsole oder die.
Guck doch mal, gerade im Android-Bereich, was da an quasi an der Technik in dem Bereich ja in Spielekonsolen verbaut wird. Oder in Handys, die fürs Spielen im Prinzip positioniert werden. Da steht ja gerade so ein aktuelles iPhone Pro, beziehungsweise ja auch ein iPad Pro mit der Technik, die drinsteckt, oder hier unser M1 Mini, die stehen da ja nicht hinten dran, ja. Ganz im Gegenteil. Die drehen da noch ein bisschen schneller, ja. Deswegen an der technischen Voraussetzung liegt es nicht unbedingt.
Nein.
Es ist halt der Wille beziehungsweise das Know-how, ja.
So ist es. Irgendwo
hakt's da einfach, ja.
So ist es. Ja, also da lässt Apple sehr viel auf der Straße liegen und sie müssten sich im Endeffekt ein bisschen nach bücken und vielleicht ein bisschen tiefer nachbücken und dann könnten sie aus dieser ganzen Geschichte noch viel mehr rausholen. Also da das ist eine verlorene Chance, die sie einfach am Straßenrand liegen lassen. Also das Geld liegt auf der Straße, aber sie müssen sich nur nachbücken. Das ist so.
Ja, okay, momentan ist es nicht ganz so locker.
Ja, das ist richtig, aber
trotzdem. Zuletzt gab es auch wieder Diskussionen, dass Sony und Microsoft auf jeden Fall wieder ins Handheld-Geschäft einsteigen sollten, was halt Spielen betrifft, weil da halt die Zukunft bzw. der Markt einfach ist, der am kräftigsten wächst. Wobei Mobile Gaming aktuell, sorry, das ist nicht Nintendo, das ist das Smartphone. Da sind beide raus im Prinzip. Ja, was baut Microsoft noch Telefone, beziehungsweise was macht Sony noch in dem Bereich? Und da mit einer eigenen Konsole nochmal kommen, um da eventuell gegen Nintendo ein bisschen zu gehen, wobei, mein Gott, die besten Möglichkeiten hätten sie ja. Also hardwaretechnisch könnten sie, also was die Leistung betrifft, definitiv sich besser aufstellen als Nintendo. Die Frage ist halt nur, würdest du dann entsprechend den Preis bezahlt bekommen, beziehungsweise würde der Markt die Konsolen annehmen? Und da sehe ich eigentlich ein Problem. Für reine Handheld-Spielekonsolen würden sie etwas machen, wie zum Beispiel jetzt Steam Deck. Hätte Microsoft und Sony, denke ich mal, die Power, das entsprechend preislich auch zu, entsprechend Epic zu subventionieren, und da halt entsprechend günstige Hardware eventuell in den Markt zu bringen. Ist der Markt, oder gibt's den Markt, den das Steam Deck besetzt, oder ist der so groß, dass man halt zum Beispiel wie Microsoft, wie Sony, da halt jetzt auch nochmal sich irgendwo ein Stück vom Kuchen abschneiden kann? Und vor allem, du müsstest da so viel Geld in die Hand nehmen. Wenn man mal guckt, was in dem Bereich ja durchaus andere Hersteller für Geräte haben, ja, die bewegen sich ja, oder die sind ja wesentlich teurer als ein Steam Deck. Und da sieht man ja auch alleine schon, was Epic da für Geld reinsteckt, ja. Inwieweit wäre Sony und Microsoft dazu bereit? Und würde es der Markt halt hergeben? Weil wenn du mal guckst, dass du wirklich so gerade in die Richtung Switch gehst und da die Power halt hättest, wirklich von einem Steam Deck oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Power, ja. Gerade AMD hat da ja ein paar Chips, die wirklich sehr interessant sind in dem Bereich. Wenn du da wirklich sowas hättest, was du dann auch wirklich zu Hause anschließen kannst und könntest an deinem Fernseher in der Qualität dann auch spielen, nicht wie der Switch. Das ist für mich nach wie vor ein Handheld, was du auch an den Fernseher anschließen kannst. Beim Steam Deck, beziehungsweise bei einem Gerät, was vielleicht dann auch ein bisschen mehr Power hätte, sieht das ja wieder anders aus. Ja, gerade auch die Grafik auf dem Fernseher sieht dann immer ein bisschen anders aus als beim Switch. Aber mein Gott, ist halt, wie gesagt, will man da halt das Geld in die Hand nehmen, weil du kannst da keine Geräte für, ja, also du kannst auf jeden Fall nicht über dem Steam Deck preislich viel liegen, weil dann kauft jeder sich ein Steam Deck.
Ja.
Und wie gesagt, da nochmal so viel Geld reinzustecken, beziehungsweise eventuell so viel Geld an der Hardware zu verlieren, inwieweit das dann für, okay, Sony nochmal mit ihren Inhouse-Titeln, Microsoft vielleicht nochmal mit ihren First-Party-Titeln, okay, da könnte vielleicht was gehen, aber
ja. Und ich meine, ein Großteil des Erfolges der Switch liegt darin, dass sie halt sehr viele Titel haben.
Einmal die Nintendo-Titel und dann einfach preislich.
Und preislich,
mein Gott, die Switch ist halt sehr attraktiv, was den Preis betrifft. Ja.
Wenn ich sehe, was für eine riesen Fangemeinde um Zelda existiert, das ist halt ein Exklusiv-Titel.
Ja, mein Gott, das ist natürlich auch nach wie vor in dem Bereich eigentlich eine der
Titel, ja.
Ja.
Das ist so. Aber das ist auch ein Geheimnis des Erfolges, diese exklusiven Titel, diese Nintendo-Titel, die existieren. Da wird es natürlich noch ein paar andere kleine Punkte geben, die diese Konsole, wie du es eben sagst, der Preis ist natürlich interessant. Und auch, dass die Zielgruppe halt etwas nach vom Alter her, nach meiner Meinung, etwas unter dem sitzt, wie eine Xbox oder wie eine PlayStation unterwegs ist. Also ich glaube, eine Nintendo Switch kann man durchaus jüngeren Kindern in die Hand drücken als eine PlayStation 5 oder eine Xbox, weil da halt einfach auch altersgerechte Titel unterwegs sind. Das ist jetzt meine Beobachtung, die ich von außen
habe. Okay, du kriegst da auch entsprechend Titel, also du kriegst kein Zelda, aber du kriegst auch entsprechend Titel halt für die Konsole, also für die Plattform. Die Problematik, die du halt hast, ist alleine auch schon der Preisunterschied. Und vor allem, du brauchst bei denen noch einen Fernseher, also einen dedizierten, einen eigenen Spielbereich noch.
Mhm. Klar.
Und die Switch ist, wie gesagt, die Switch ist eine mobile Konsole.
Ja,
das ist ein Handheld. Das ist jetzt keine Heimkonsole. Das macht auch der Stock meiner Meinung nach nicht zur Heimkonsole. Das ist ein Handheld, was du auch, wenn du willst, an den Fernseher anschließen kannst.
Genau.
Um da halt den größeren Bildschirm dann einfach zu haben oder auf der Couch zu sitzen und vielleicht auch im Koop vielleicht mit anderen zu spielen. Das ist aber keine Heimkonsole. Also im traditionellen Begriff.
Richtig. Begriff. Also sie kann es auch, aber nicht in erster Linie ist das Gerät dafür konzipiert worden und gedacht worden.
Das ist nach wie vor ein Handheld. Ja. Peng.
Wie gesagt. Und halt meine Beobachtung ist halt, dass dieses Gerät halt auch in Altersgruppen eingesetzt wird, die unter der Altersgruppe ist, die jetzt sich mit PlayStations auseinandersetzen. Das ist halt meine Beobachtung. Also wenn ich jetzt so in meinen erweiterten Bekanntenkreis schaue, dann drücken sie dem 8-9-jährigen Kind eher eine Switch in die Hand, als sie dieses Kind jetzt mit einer PlayStation konfrontieren würden. Ne? So ist es. Ja. Naja, gut. Ist denn der Thomas überhaupt noch da? Oder
ja, der ist noch da.
Naja, ich frage ja nur, ich bin so irritiert über unsere stabile Internetverbindung.
Ich frage mich, oder ich habe nur gerade überlegt, ob wir jetzt bei dem Thema Spiele kurz bleiben oder ob wir weitermachen mit anderen Sachen.
Hatten wir denn noch was in der Liste oder hast du?
Du hattest noch Doom was aufgeschrieben.
Ach so, ja, das ist mir nur über den Weg gelaufen.
Weil ich würde dann vielleicht auch noch gerade passend zu dem Thema noch was anderes dann.
Okay.
Ansprechen, ja.
Doom, das sollte ja eigentlich fast jeden ein Begriff sein. Das ist ein Shooter, ein Action-Shooter oder ein, wie heißt es so schön, ein Ego-Shooter, der erstmals 1993 erschienen ist. Und in dieser Zeit gab es ja verschiedene Versionen. Ich kann sie jetzt wirklich nicht alle aufzählen, was es da alles für Versionen gab. Da bin ich raus. Ich weiß nur, dass ich es in meiner Jugend und Kindheit durchaus gespielt habe. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und in der Zeit konnte ich immer wieder beobachten, also jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, dass das quasi in auf allen verschiedenen Plattformen und seien sie noch so exotisch in irgendeiner Weise an den Start gebracht worden ist. Natürlich nicht als ernst gemachte Basis oder als ernst gestaltetes Spiel. Ich habe gesehen, dass es da sogar eine Portierung für Geldautomaten gab. Also da gab es
ja irgendeine Mikrowelle oder so oder ein Smart Kitchen, Smart Fridge, da läuft es auch drauf.
Ja, also da gibt es wahnsinnig viele Portierungen, mehr oder weniger sinnvoll oder nicht sinnvoll und auch mehr oder weniger nicht gut oder fast gar nicht spielbar. Das muss man dazu sagen. Also das waren meistens nur so so Sachen, so nach dem Motto, weil es geht. Ne?
Gab es Doom nicht auch für die Magic Bar?
Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber
ich glaube, ja.
Oder war es Quake oder Doom, aber ist ja mehr oder weniger die gleiche Soße. Ja. Das ist ja sehr ähnlich, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, beides kam ja auch von ID-Software. Ne? Also Doom und Quake war ja beides aus einem Haus, sag ich mal, ne? Ja, gut. Und nun hat sich ein Entwickler gesagt, naja, das Ganze kriegen wir ja auch irgendwie in einem Windows-Editor zum Laufen und hat das Ganze im Notepad zum Laufen gebracht. Das Ganze wird in Pixel, also nicht von Pixel in ASCII-Zeichen konvertiert und man kann quasi mit viel Fantasie und mit viel Hingabe das Ganze jetzt als ASCII-Version spielen und nach meiner Meinung eine klassische Version, wo man halt sieht, dass es in irgendeiner Weise funktioniert, aber es ist auch nicht spielbar in dem Sinne. Also es ist nur eine Machbarkeitsstudie, aber ich glaube nicht, dass man das ernsthaft in einer ASCII-Version durchspielen kann oder zu irgendwelchen Spielerfolgen kommen kann, weil dazu ist es einfach, ich habe da jetzt mal ein Video zu gesehen, dazu ist es einfach zu unübersichtlich und man muss schon sehr genau hingucken, was da in irgendeiner Weise passiert. Also ernsthaft spielbar ist das in meinen Augen im wahrsten Sinn des Wortes nicht. Ja. Aber sehr ressourcenschonend.
Ja, vor allem so eine schöne Tech-Demo. Ja,
ja, ja klar. Hm. Ja. Also du brauchst auf jeden Fall nicht viel Grafikleistung.
Genau, das stimmt, ja. So, was ich noch kurz erwähnen wollte, und zwar, wir haben unter unseren Hörern ja auch den einen oder anderen Warhammer-Fan. Und wir warten jetzt schon gespannt auf Darktide, was ja hier Warhammer 40k ist, am 30. November wird es soweit sein. Da ist am 14., ja, mein Gott, sie nennen es Closed Beta gestartet, aber man konnte sich da über Steam registrieren und nach werden da alle, oder es wurden eigentlich alle, die sich registriert haben, mal freigeschaltet. Die ist ja schon am Montag, glaube ich, gestartet für einige Content YouTuber und Twitch-Streamer, beziehungsweise da muss, sagen wir mal, Content-Creator, weil es noch eine NDA gab, beziehungsweise nicht eine NDA, sondern eine, wie nennt sich das, wenn du zum bestimmten Stichtag erst raus darfst mit
Embargo, meinst du?
Ja, genau. Ja, da gab's was. Ist, glaube ich, heute gefallen. Da dürfte YouTube wahrscheinlich auch überschwemmt werden jetzt mit Beiträgen dazu. Wie gesagt, ist ein paar Tage früher schon gestartet. Ich habe auch das Vergnügen gehabt, mal reinzuschnuppern in die Closed Beta, und wow, Freunde, also wer Vermintide mag und generell mit 40k was anfangen kann und auf Koop-Spiele steht, das wird ein Pflichtkauf. Mhm. Also das, was ich bis jetzt machen konnte, also es fehlt noch ein bisschen Content, aber ansonsten auf jeden Fall eine sehr schöne Beta, läuft super, ja, zumindest mal das, oder auf dem Rechner, auf dem ich es spielen konnte, läuft super. Und hält im Prinzip das, ja, oder den Hype, den man die letzten Wochen da oder Monate ziemlich generiert hat, würde ich sagen, wird vollkommen entsprochen. Also wer Interesse an dem Ding hat, sollte sich das auf jeden Fall mal auf dem Bildschirm oder auch wieder Vorlage legen. 30. November soll es kommen, oder was heißt halt offiziell dann Start sein. Könnte mit den Servern, denke ich mal, ein bisschen eng werden. Das war am Anfang der Closed Beta auch der Fall. Da hat man auch Warteschleifen gehabt, da musste man ein bisschen Geduld mitbringen, aber seitdem jetzt die Closed Beta am 14. eigentlich schon startet ist, die noch bis wir haben ja heute Sonntag, die noch bis heute läuft. ich weiß jetzt nicht die Uhrzeit, aber bis zum 16. wird es auf jeden Fall noch laufen. Also wahrscheinlich vorbei sein, wenn ihr den Podcast hört. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe den Faden verloren. Heute ist Rom.
Closed Beta, heute ist Rom, ja.
Auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich schwer angetan davon. Allerdings war ich auch schon immer ein begeisterter Vermintide-Spieler. Also von daher kommt es mir sehr entgegen. Sollte man im Auge behalten, vorbestellen. Okay, klar, wer da noch nicht sicher ist, sollte vielleicht mal noch abwarten. Und sich jetzt die Videos gerne mal angucken, die bei YouTube da auf jeden Fall kommen sollten. Einige habe ich schon gesehen, beziehungsweise gesehen, dass Videos online kamen. Kann man mal reingucken. Aber ich denke mal, für Fans wird das ein Pflichtkauf. Und da braucht man auch, glaube ich, keine Angst haben, dass das irgendwie nach 2-3 Monaten keiner mehr spielt. Wenn man mal guckt, wie gut nach wie vor Vermintide gespielt wird oder wie voll die Server, beziehungsweise wie gut das Matchmaking funktioniert. Da habe ich für Darktide null Bedenken. Ja. Mhm. Ist ja derselbe Entwickler, die wissen, was sie machen. Von daher, das Ding könnte man eigentlich auch vorbestellen. Wobei ich da ja nicht unbedingt jetzt so der Verfechter bin. Dass man auch, wie gesagt, da kann man gerne abwarten, bis die Dinge offiziell verfügbar oder bis der Verkauf anfängt und dann zugreifen, man muss nicht unbedingt vorbestellen. Da gab es so viele schlechte Beispiele in den letzten Jahren. selbst Wochen oder Monaten, ja, da. Ja, aber das ist ja, muss ja jeder selbst wissen. Dann hatte ich, glaube ich, letzte Woche mal kurz über Ashes of Creation ja gesprochen. Mhm. Die hatten jetzt ein schönes AMA, wo viele Sachen auch gerade in Bezug auf die, ja, kurz wage ich zu bezweifeln, aber auf die Bevorstände Alpha 2 ja gesagt oder erwähnt wurden oder Fragen gestellt wurden dazu. Klingt alles sehr gut. Und vor allem klingt es immer besser. Ja, das weckt immer mehr Lust auf Ashes of Creation, aber da sind wir noch eine Zeit lang davon entfernt, bis das Spiel dann wirklich released wird. Von daher kann man im Auge behalten, ist mit einer der Hoffnungsträger für das MMO-Genre, würde ich sagen. Die können da viel reißen, allerdings ja, müssen sie den Erwartungen, die sie halt selbst erwecken, ja, müssen sie erstmal gerecht werden. Haben, glaube ich, gute Chancen, aber da ist noch viel Arbeit dahin. Und ein MMO, was jetzt gerade gestartet ist dieses Wochenende, Ember the Drift, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe davon, ist es recht oldschoolig. Und ich wünsche Ihnen viel Glück, aber ich denke mal, dass ob wir das in einem Jahr noch, ob in einem Jahr die Server noch stehen, muss man mal abwarten, da ist noch viel Arbeit notwendig. Vor allem kommen die mit einem mit einem Preismodell auf den Markt, ja, es ist einmal kostet das Spiel an sich was, plus nochmal dann eine Monatsgebühr, ja, zum Spielen. Und das ist schwierig, würde ich mal sagen, dass so ein kleiner im Prinzip Indie-Studio wird es da schwer haben, glaube ich. Gerade auch mit einem Spiel, was eigentlich wieder so mehr back to the MMO-Anfänge geht. Es ist ein reines PWE, was mir eigentlich sehr entgegenkommt. Aber es legt viel Wert auf Group-Content. Also Solo-Play wird jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt. Von daher, ja. Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber wird ein schwieriges Ding für die. Man kann es sich angucken, aber es ist alleine schon, dass es nicht free to play ist mit so einem, wie gesagt, und dann halt monatlich, macht es halt schwierig, dass vielleicht Interessierte einfach mal reinschnuppern.
Mhm. Okay. Ich sehe, wir sollten vielleicht doch noch einen Spiele-Podcast aufmachen.
Ja, mein Gott, können wir gerne machen. Ich wäre auch durchaus nicht abgeneigt, bei einem deutschen Ashes of Creation Podcast mitzumachen.
Okay.
Ist halt schwierig, ja. Wie gesagt, das ist noch weit weg. Das ist noch weit weg, da dann eventuell ein wöchentliches Format wirklich dann zu füllen. Nicht jeder ist NARC, ja, also der eine YouTuber zum Beispiel, der da konstant viel Ashes of Creation oder eigentlich nur Content raushaut, denke ich mal, ist schwierig. Ist schwierig.
Es war jetzt auch mehr ein Spaß von meiner Seite aus. Und Spiele-Podcast kann ich mit aktuellen Titeln noch gar nicht inhaltlich zu beitragen. Also wenn, wäre es von meiner Seite nur interessant, irgendwas im Retro-Bereich zu machen. In der Zeit, wo ich zu Hause war, spieletechnisch, konsolentechnisch, ja, you name it, von der Nintendo, vom NES angefangen bis zum Mega Drive, sowas in der Richtung. Das wäre was, wo ich mitreden könnte und wo ich auch einigermaßen noch über Expertise verfüge, in Anführungsstrichen. Ja. Das wäre, was mich eigentlich interessieren würde. Aber aktuell bin ich komplett aus der ganzen Sache raus. Ne? So ist es.
Ja.
Gut.
Nee, aber das soll es erstmal gewesen sein.
Okay.
Ja, ansonsten, mein Gott, man kann da noch ein paar andere Sachen erwähnen, aber das muss jetzt auch nicht sein. Ja, ich selbst beschäftige mich momentan eben ein bisschen mehr mit MMOs wieder. Mhm. Und da gibt's ja, wie gesagt, aktuell neu gerade Ember the Drift, aber ansonsten, wir warten ja alle noch auf New World, auf den neuen DLC, aber Mal gucken, wie der läuft, ja.
Gut. Dann lass uns wieder in die Apple-Ecke zurückkehren. Und lass uns mal über das Mixed Reality Headset sprechen. Da haben wir lange nicht drüber gesprochen, weil es auch ganz lange keine neuen Gerüchte gab oder gar keine neuen Erkenntnisse aus der Gerüchteküche heraus. Und jetzt gibt es da so ein paar Neuigkeiten oder besser gesagt, ein paar alte Gerüchte wurden noch etwas konkretisiert und sie wurden noch ergänzt und noch ein wenig tiefergehend ausgebaut sozusagen. The Information hat darüber einen sehr ausgiebigen und sehr langen Blogartikel geschrieben. Da geht es um das Thema Iris-Scan. Das heißt, als Identifikation, im Endeffekt haben wir jetzt Touch-ID und Face-ID als Identifikations- oder ja Authentifizierungssystem. Und Iris-Scan soll jetzt nach der Aussage von angeblich 2 Apple-Mitarbeitern, die sie dazu befragt haben oder die dazu Informationen abgegeben haben, soll jetzt erstmalig in das Mixed Reality Headset einziehen. Wie gesagt, das soll dazu dienen, die Benutzer des Headsets zu identifizieren. Und nicht nur dazu, sondern es soll auch dazu dienen, das Blickfeld der jeweiligen Nutzer besser zu tracken und so genau zu sehen, wie gut und wie stark an dieser Stelle, wo sich der Blick hinrichtet, das Bild gerendert werden muss. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen ganz speziellen Punkt hinblicke und hinschaue, dann wird diese Stelle sehr scharf und sehr detailliert gerendert und alles andere, wo jetzt nicht mein Hauptfokus drauf gerichtet ist, wird nicht so intensiv und nicht so stark und nicht so scharf ausgerendert. Das hat wiederum den Vorteil, dass man dadurch weniger Strom verbraucht, das Ding wesentlich länger von der Akkulaufzeit unterwegs ist und man spart natürlich auch Rechenpower und wenn man Rechenpower spart, hat man natürlich auch weniger Wärme, die dadurch entsteht. Also rundum ist dieser Iris-Scanner nicht nur dazu da, um Personen zu identifizieren oder den Zugang zu ermöglichen zu dem Gerät, sondern auch dazu da, das Blickfeld zu tracken. Diese Iris-Gerüchte oder diese Iris-Scanner-Gerüchte, die hatten wir schon im Jahr 2021, im März 2021. Allerdings wurde da noch nicht genau ausgeführt, wie genau das Ding funktionieren soll oder für was dieses Ding exakt dienen soll. Und das mit dieser Blickfeldgeschichte, das ist jetzt als neues Statement dazugekommen. Ob das jetzt wirklich stimmt, dass sich da 2 Apple-Mitarbeiter dass zwei Apple-Mitarbeiter geplaudert haben und aus der Entwicklung gesprochen haben, da kann man jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Und wie seriös Berichte von The Information sind, da kann ich jetzt auch keine genaue Aussage zu treffen, weil ich so viel Blogbeiträge von denen noch nicht gelesen habe und ich nicht genau weiß, wie gut der Track Record von denen ist, etc. Also das kann ich jetzt nicht so bewerten, wie gut oder wie seriös diese Quelle ist, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ne? Des Weiteren soll das Ding auch multi-user-fähig sein. Denke ich, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil wenn man sich das Gerät als Familie anschafft, wir reden ja immerhin noch von einem Anschaffungswiderstand von 2.000 bis 3.000 US-Dollar, dann denke ich, ist es schon sehr sinnvoll, dass das Ding von mehreren Leuten genutzt werden kann und wenn es von der grundsätzlichen, vom grundsätzlichen Design auch dafür ausgerichtet ist. Finde ich eine gute Idee. Und dann wurde nochmal über ein Außendisplay gesprochen. Dieses Gerücht existiert auch schon etwas länger, wurde aber nochmal angeführt und das soll dazu dienen, Gesichtsausdrücke Emotionen nach außen zu signalisieren. Okay, in welchem Kontext, in welchem Funktionskontext das Ganze jetzt steht, kann ich nicht sagen. Ob für welche Bereiche es wichtig ist, dass man die Emotionen auch anderen Personen zeigen muss, weiß ich nicht, welche Anwendungsfälle es dafür geben sollte, die in irgendeiner Weise realistisch sind oder von Vorteil sind. Da fehlt mir jetzt die Fantasie. Okay.
Ja. Okay, da kannst du schon in Bezug auch zu den Masken jetzt gerade auf Grund auch von Corona halt herstellen, weil viele gesagt haben, hinter der Maske siehst du halt nicht den Gesichtsausdruck, der dir halt gegenüber ist. Du siehst nicht, ist er am Lächeln, ja, streckt dir die Zunge raus oder wie auch immer, ja. Das ist ja das mit einem Argument, was ja immer angebracht wurde. Man kann halt, wie gesagt, die Mimik des Gegenübers nicht erkennen unter der Maske. Genauso ist es ja, du siehst ja auch nicht, weil du siehst den Gesichtsausdruck nicht unter der VR-Brille. Nur ich finde es halt sehr creepy, wenn du dann das Bild auf ein Display projizierst.
Ja, und ich meine, dieses Mixed Reality Headset soll ja auch nicht dazu da sein, nach meiner Meinung, um damit draußen umherzulaufen. Das ist ja ein Produkt, was eigentlich indoor genutzt werden soll. Und ich glaube nicht, dass das ein Gerät ist, das man im Alltag tragen soll, sondern nur für ganz spezielle Anwendungen oder für Anwendungen, die man jetzt auch wirklich plant, zu starten oder Anwendungen zu benutzen. Das ist jetzt nicht ein Gerät, was ich jetzt permanent auf dem Kopf trage. Das ist jetzt keine Apple Watch, die ich permanent in der Hand trage. Ich denke, das wird ein Produkt sein, also jedenfalls die Generation 1, die man geplant trägt für eine geplante Aktion in Anführungsstrichen und nicht die man jetzt permanent am Kopf trägt. Ne? Und wo es vielleicht sinnvoll wäre, wenn man sie permanent tragen würde, den Gesichtsausdruck zu sehen. Ne? Es ist meine Meinung. Weil es ist ja keine AR-Brille, also Augmented Reality, es ist ja eine Mixed Reality-Brille, wenn man den ganzen Gerüchten Glauben schenken mag. Und eine AR-Brille, die kann man ja schon, oder von einer grundsätzlichen Idee, die kann man ja schon permanent tragen. Also wenn man jetzt in die Idee geht oder in die alte Idee hineingeht von Google Glasses, die es ja damals gab, das war ja so ein AR-Ansatz. Und die war ja auch dazu von der Grundkonzeption entwickelt worden, dass man sie eigentlich auch im Alltag und auch draußen tragen sollte, hat sich leider nie durchgesetzt, weil Google auch irgendwie so ein bisschen die Lust verloren hat, nach meiner Meinung, den Schritt weiter zu verfolgen. Und ich fand den Ansatz eigentlich sehr spannend, ehrlich gesagt. Aber gut,
das ist. Es war natürlich schon ein bisschen grenzwertig, weil du wusstest natürlich auch nie, bist du irgendwie ständig gefilmt worden, beziehungsweise fotografiert. Was läuft da auf dem Display? Ist schon.
Klar, obwohl es ja symbolisiert worden ist in Form einer roten LED, wenn jetzt Videoaufnahmen gestartet worden sind oder Bildaufnahmen.
Ja, aber weiß das unbedingt dein Gegenüber?
Das ist richtig.
Beziehungsweise. Hast du die nicht vielleicht deaktiviert?
Oder hast jetzt abgeklebt oder hast jetzt... Ja.
Das ist genauso wie der Pieper bei den AirTags.
Genau, ja, ist klar. Obwohl ich nach wie vor diesen Google Glasses Ansatz sehr gut finde und ich mir gewünscht hätte, oder ich habe es mir gewünscht zur damaligen Zeit, dass sie das Projekt weiterverfolgen. Aber okay, das ist.
Okay, es gab eine zweite Version und was sie jetzt momentan hinter geschlossenen Türen da noch machen, beziehungsweise mit wem sie da irgendwo, das, ja, weiß man ja nicht.
Das ist eine ganz andere Sache, das ist korrekt, ja.
Ja, okay, die wurde an Flughäfen schon beim Bodenpersonal schon eingesetzt oder getestet. Gerade im Bereich Gesichtserkennung, was auch nochmal so ein großes Fragezeichen ist. Aber ja, die Akzeptanz gerade im Massenmarkt ist, denke ich mal, schwierig, ja, bei dem Thema. Wenn es halt sowas ist wie die Glass. Wenn es von außen offensichtlich, entweder es darf halt gar nicht zu erkennen sein, dann brauchst du aber wieder ganz andere Regularien. Wo darfst du das wie in der Öffentlichkeit benutzen oder tragen und benutzen? Gerade wenn es halt quasi wie Spyware oder wie Spy-Gadgets halt dann nicht zu erkennen ist, ja. Wie gesagt, ist halt einfach schwierig, ja.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Je unauffälliger das wird und je mehr das vielleicht wirklich wie eine Brille aussieht, wo willst du da oder wann hast du da einen Zeitpunkt erreicht, wo es dann als akzeptabel dann einfach oder einen Status erreicht hat, wo es dann von der Allgemeinheit auch akzeptiert wird, dass dein Gegenüber vielleicht keine normale Brille trägt, sondern dass eine AI ist mit was weiß ich welchen Funktionen, ja.
Das ist korrekt. Obwohl ich der Meinung bin, man kann ja jedes Produkt missbrauchen und für,
ja, klar,
für Dinge einsetzen, die jetzt nicht unbedingt sauber sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Naja. Bloß, man kann auch das andere Argument gelten lassen, wenn man diese Einstiegsschwelle so tief hängt, dass es jetzt wirklich sehr leicht ist, von jeder Mann und jeder Frau irgendwelche leicht Bilder zu machen in der Öffentlichkeit, ohne dass man oder der Zugang zu diesen Gadgets sehr, sehr, sehr niederschwellig ist, dann wird natürlich, werden die Leute natürlich auf Ideen gebracht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und natürlich kann ich jetzt auch schon mir Spy-Gadgets kaufen, okay, aber diese gibt es ja halt auch zum größten Teil nur für einen sehr eingeschränkten Personenkreis, gibt es nur bei speziellen Läden etc. Da ist diese Einstiegshürde für die Masse natürlich wesentlich höher, als wenn ich jetzt einfach so eine Google Glass oder you name it oder auch ein anderes Produkt erwerben kann. Das muss man natürlich auch als Argument gelten lassen, weil es dann einfach der Masse sehr leicht gemacht wird, das Produkt als Spycam oder als Stalkercam oder wie man es auch nennen mag, einzusetzen. Da gibt es ja viele sehr unsaubere Szenarien, wo man so ein Produkt einsetzen könnte. Das ist sicherlich korrekt. Ne? Das ist ein sehr diskussionswürdiges Thema auf jeden Fall, klar. Naja. Gut. Aber schön, dass es da mal wieder neue Gerüchte zu gibt, auch wenn die Gerüchte zum größten Teil aufgewärmt sind, aber das ist ja so der Klassiker. Im Moment werden ja permanent irgendwelche Gerüchte aufgewärmt. Auch mal wieder das iPhone SE-Thema, was wir jetzt wieder haben, dass das wieder im Design vom iPhone XR kommen soll. Das nächste SE, das SE 4, das hatten wir jetzt auch schon, glaube ich, 4 oder 5 Mal. Und jetzt sehe ich, dass es wieder hochgespült worden ist. Also langsam nervt das aber auch, dass man immer wieder die gleichen Themen nach oben kocht. Naja, gut, genauso wie ein Bericht, der mich etwas verwundert, weil er nach meiner Meinung noch gar nicht wirklich final einen Überblick über die Verkaufszahlen geben kann, finde ich zumindest, weil wir mitten in der Verkaufssituation stecken. Jedenfalls hat DigiTimes darüber berichtet, dass das iPhone 14 Plus, was ja kürzlich erst in den Verkauf gegangen ist, nicht so gut verkauft wird, wie es Apple erwartet. Apple hat da wohl mehr Erwartungen reingesetzt oder reingelegt in das Produkt und die werden laut DigiTimes so nicht erfüllt. Sehe ich so ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ich kann natürlich jetzt nicht über die genauen Verkaufszahlen sprechen, weil ich sie nicht kenne. Wie soll ich über was sprechen, was ich nicht kenne? Aber ich denke, im Allgemeinen ist diese iPhone-Standardserie, sei es jetzt das 13er, sei es das 14er, also jetzt nicht die Pro-Serie, ist allgemein eine Serie, die man über einen längeren Zeitraum beobachten sollte. Weil in erster Linie die Pro-Modelle, die werden sofort von Enthusiasten gekauft, die Leute, die sofort die Early Adopter sind, die sofort umsteigen. Und so diese Standardserie, die kaufen auch Leute, die jetzt später umsteigen, die vielleicht auch ein Gerät haben, was schon 3 Jahre alt ist oder 4 Jahre alt ist, die zu einem ganz anderen Zeitpunkt umsteigen oder updaten. Und zu den Updatern der Pro-Serie gelten ja in erster Linie die Leute, die sofort dabei sind, die sofort umsteigen, die Enthusiasten. Und das sehe ich in der Standardserie so nicht. Und deswegen ist es nach meiner Meinung im Moment auch ein bisschen voreilig, sich da ein Bild über die Verkaufszahlen zu machen. Sicherlich kann man sagen, der Start lief etwas schleppend oder ist nicht so gut angelaufen. Aber ich denke, man muss gerade diese Standard-iPhone-Serie über einen langen Zeitraum beobachten, um da wirklich jetzt ein valides Bild abzugeben, ist meine Meinung dazu. Mhm. Allerdings sagen sie auch, dass die Gesamtverkäufe nicht reduziert sind und genauso gut laufen wie bei den Geräten im Vorjahr, also sprich bei den 13er Modellen. Die Einbrüche sehen sie oder die nicht erreichten Verkaufszahlen sieht DigiTimes verstärkt im 14 Plus Bereich. Okay, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Das 14 Plus halte ich sowieso für ein Gerät, was preislich zu nah am 14 Pro Max ist. Also das finde ich sehr unattraktiv von der preislichen Gestaltung. Ne? Und deswegen könnte es auch daran liegen, dass es jetzt nicht so der Durchbruch ist. Weil wenn ich schon so viel Geld für ein Gerät ausgebe, dann kann ich auch noch, das klingt jetzt zwar blöd, aber dann kann ich auch die paar hundert Euro noch drauflegen und mir das richtige Topmodell holen. Natürlich weiß ich auch, dass es Leute gibt, die die paar hundert Euro nicht haben. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, ich weiß, aber wenn ich jetzt schon in dieser Preisliga unterwegs bin und schon deutlich über 1000 Euro unterwegs bin, was das Plus ja auch kostet, dann ist der Weg zum Pro Max nicht mehr so weit. Und da habe ich eindeutig mehr Funktionen. Ich habe die Dynamic Island, ich habe Always-On-Display, ich habe ein besseres Display im Allgemeinen, also 120 Hertz etc. Da gibt es so viele Dinge, die dann halt für das Pro Max sprechen, die das 14 Plus in meinen Augen aufgrund des geringen Preisunterschiedes nicht so interessant machen. Das ist meine Meinung dazu.
Tja. Ja.
Ja, ja. So ist es. Gut. Dann wollte gerade sagen, dann lass uns über ein Gadget sprechen, aber ich habe heute gar kein Gadget. Lass uns noch mal über Recycling sprechen. Da gab es zum internationalen E-Waste Day eine Erhebung von der WEEE. Vereinigung. Das ist ein Recyclingverband, der über 8000 Kunden und Kundinnen befragt hat zu ihrem Recyclingverhalten. Und da ist jetzt herausgekommen, ich breche das jetzt mal grob herunter, weil das haben sie sehr granular abgebildet, das will ich jetzt nicht alles exakt abbilden, dass dass 16 Milliarden Benutzer mit Smartphones unterwegs sind und davon werden dieses Jahr 5,3 Milliarden zum Elektroschrott. Und nur 7% davon werden diese Geräte ordnungsgemäß ins Recycling geben. Also werden die Wertstoffe, die sich in diesen Geräten befinden, dem Kreislauf wieder zur Verfügung stellen. Und die restlichen Kunden und Kundinnen werden das Gerät wahrscheinlich zu Hause im Schreibtisch rumliegen lassen. Und das ist sehr erschreckend, dass es so viele Leute sind, die sich nicht mit Recycling beschäftigen oder die sich nicht damit beschäftigen, das Gerät weiter zu verkaufen oder innerhalb der Familie weitergeben, sondern die das Gerät einfach nur dort liegen lassen. Da gab es auch verschiedene Gründe für, warum sie das nicht machen, weil sie nicht mit der ordnungsgemäßen Zurücksetzung klarkommen oder Angst haben, dass Daten wieder rekonstruiert werden können. Also Datenschutzgründe wurden dort verstärkt angegeben, speziell auch bei einer Altersgruppe über 50 hinaus. Das ist auch ganz interessant. Was ziehe ich da für ein Fazit raus? Es fehlt so ein bisschen Aufklärung, wie man die Geräte löschen kann, wie man die Geräte zurücksetzen kann. Da gebe ich auch so ein bisschen den Herstellern die Schuld. Sie sollten da vielleicht datenschutztechnisch besser aufklären, als sie es derzeit tun. Es gibt zwar Anleitungen auf der Webseite von Apple, wie man die Geräte zurücksetzt, aber da muss man auch schon tief auf der Webseite einsteigen, um nachzuvollziehen, wie man ordnungsgemäß die Geräte auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Das ist jetzt nicht nur Apple, die das nicht machen, die das nicht vorbildlich kommunizieren. Das ist nach meiner Meinung auch Samsung, also auch die ganze Android-Welt, die müssten das irgendwie besser kommunizieren, dass die Nutzer das Gefühl haben, wenn ich das Gerät jetzt zurücksetze, oder nicht nur das Gefühl haben, sondern dass die Nutzer davon ausgehen, dass das Gerät dann quasi nicht mehr rekonstruiert werden kann, dass das Gerät so sicher gelöscht ist, dass man es ohne weiteres in den Zweitmarkt oder in die Zweitverwertung geben kann. Und ich kann auch die Bedenken verstehen, das ist natürlich, befinden sich sensible Daten drauf auf so einem Gerät, zum größten Teil, weil ja bei vielen Leuten das ganze Leben über das Smartphone läuft. Ich kenne viele Leute, die fast keinen Computer mehr benutzen und sämtliche digitalen Aktivitäten mit ihrem Smartphone abbilden, und dass sie dann irgendwelche Bedenken haben, dass da Daten rekonstruiert werden können, kann ich verstehen. Keine Frage. Aber ich glaube, da sind die Hersteller gefragt, ein bisschen mehr Aufklärung zu betreiben. Ja.
Oder aber, dass wenn du, wie gesagt, das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzt, dass wirklich nicht nur quasi den Auslieferungszustand wiederherstellt, sondern die Daten, die halt mal gespeichert waren auf dem Gerät, auch entsprechend sicher löscht.
Man könnte dass halt
eine Wiederherstellung so schwer wie möglich gemacht wird.
Da gibt es ja Möglichkeiten, Löschungen so vorzunehmen, dass das Wiederherstellen dann, nicht mehr möglich ist.
Ne, mit ja, Löschen. Es gab ja mal Empfehlungen hier mit fünfmal mit Nullen überschreiben und so ein Kram, ja. Also bei Festplatten früher, da gab es ja auch einen Industriestandard zur Löschung von Datenträgern. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber das war ja, glaube ich, eine ähnliche Empfehlung. Da gab es ja auch die Empfehlung für sensible Daten etc. Mhm. Aber sowas, wie gesagt, wenn ich ein Gerät, und das iPhone hat ja auch Menüpunkte, die sich ja zurücksetzen oder alle Daten löschen nennen, dann sollten die auch entsprechend sicher gelöscht werden. Dass du dir, wie gesagt, diese Gedanken jetzt gar nicht machen musst.
Und
da ist Apple eigentlich gerade auch mit vorne dabei, mit dem, was sie auch immer in Bezug auf Privatsphäre und Datensicherheit auch sagen und bewerben. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was das iPhone macht, wenn du das nutzt. Beziehungsweise, ich weiß schon, was es da macht, aber ich weiß halt nicht, wie sicher ist das, was es da macht. Inwieweit könnte man wirklich als Forensiker oder als Datenforensiker hingehen und da irgendwo Daten wiederherstellen? Das, keine Ahnung.
Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau oder wie gut oder wie datenschutzkonform die Löschprozesse bei Apple sind. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich gehe davon aus,
oder dass generell bei anderen Herstellern ja auch. Ja.
Oder generell. Ich gehe jetzt davon aus, dass das ein sehr hoher Standard ist, der da durchgeführt wird.
Würde ich mir gerade bei Apple halt auch erhoffen. Ja.
Das ist richtig. Aber ich finde, das sollte besser kommuniziert werden. Man könnte
ja klar, auf jeden Fall.
Könnte ja unter den Systemeinstellungen einen besseren Dialog einführen, der auch den Leuten erklärt, die nicht so tief im Thema sind, auch mit ganz klaren Texten, wenn sie das Gerät in den Wiederverkauf geben wollen, führen sie diesen Assistenten durch und wir garantieren mit unserem Löschprozess nach Standard 8290, hau mich blau, dass das Gerät dann auch wirklich gelöscht ist und sich keine Daten mehr von ihnen auf dem Gerät befinden.
Gerade halt bei Apple auch, ja, dass es halt von deinem Apple-Konto getrennt wird, dass es aus der Cloud raus ist, ja, dass es halt von den Push-Nachrichten weg ist, ja, dass halt das alles dann automatisch sicher durchgeführt wird.
Genau.
Ja.
So ist es. Und dass einfach der Nutzer noch besser an die Hand genommen wird bei diesem Entkopplungs- und bei diesem Löschungsprozess. Unser Eins, der sich damit auskennt, der weiß, dass man die Geräte dementsprechend nicht nur zurücksetzen muss, sondern auch aus seinem iCloud-Account rausnehmen muss und generell von der Person entkoppeln muss. Ja klar, der weiß das alles, aber den Otto Normalverbraucher, der ist damit wahrscheinlich überfordert. Hm. Ja, und da müsste Apple den normalen Anwender etwas mehr an die Hand nehmen. Das ist ganz klar. Ja. Ja. Gut, aber es ist sehr erschütternd, wie viel Elektroschrott und wie viel Ressourcen und wie viel Ressourcen in Form von Metallen, Gold, Kupfer bei den Leuten in den Schubladen umherfliegt. Ja.
Ja. Ja, und bei mir liegt auch noch ein bisschen was.
Ja, aber das hat jetzt nicht unbedingt, das hat vielleicht nostalgische Gründe, die du hast, weil du das Gerät einfach gut findest oder aufheben möchtest, etc. Also bei mir liegt auch sehr viel Elektroschrott rum, klar. Das hat aber andere Gründe. Naja. Gut, dann haben wir, glaube ich, noch, irgendwo hatte ich noch ein Thema versteckt. Ja. Ming-Chi Kuo hat sich nochmal zum Thema Standortdiversifizierung geäußert, also Produktionsdiversifizierung geäußert. Und das wird ja es nimmt ja immer mehr Formen an, wo man sagen kann, ja, es ist die richtige Richtung. Er hat auf der einen Seite aber auch gesagt, Apple ist da noch lange nicht, wo sie hinwollen und sie stehen erst ganz am Anfang. Und das Ziel ist letztendlich, das finale Ziel ist letztendlich, dass sie den chinesischen Markt, ich sag mal, fast komplett verlassen. Also, dass sie im chinesischen Markt nur noch Geräte produzieren möchten für den Inlandsverkauf. Also sprich nur die Geräte, die auch innerhalb von China verkauft werden. Und alle Exportprodukte so gut wie möglich auslagern möchten. Und es gibt jetzt zwei Länder, die da eine Schlüsselfunktion spielen oder die in Zukunft eine ganz große Rolle spielen sollen. Das ist einmal der indische Markt. Das hatten wir schon auch in der Vergangenheit immer wieder thematisiert. Und natürlich Thailand. Und da sieht es so aus, dass die Firma Pegatron und Wistron mit massiven Expansionen oder mit massiven Expansionsplänen gerade in diesen beiden Ländern unterwegs sind. Und sie haben nochmal so ein bisschen die Produktionsplanungen, also die Produktionsstätten erweitert oder sie wollen sie erweitern, viel stärker, als sie das bisher geplant haben. Und es ist noch ein bisschen ernüchternd, sage ich jetzt mal, dass derzeit nur 80% der Geräte, die in Indien produziert werden, oder das, besser gesagt, dass 80% der Geräte, die dort produziert werden, in Indien verbleiben. Die anderen 20 werden halt exportiert. Spricht natürlich auch dafür, dass Indien ein großer Markt ist und dass dort auch die Geräte einen gewissen Absatz finden. Aber nach meiner Meinung sind das auch nur Geräte, die in einem Preisbereich unterwegs sind, der auch abgesetzt werden kann in dem Land. Also das werden wahrscheinlich die iPhone SE-Geräte sein, also die Einstiegsgeräte sein. Und nach meiner Meinung werden das bestimmt nicht die hochpreisigen Pro-Modelle sein. Und ich glaube auch, die Pro-Modelle werden auch nur zu einem ganz, ganz geringen Anteil in Indien gefertigt. Das werden wahrscheinlich zum größten Teil die 20% sein, die das Land verlassen. Das könnte ich jetzt mal aus dieser Aussage von Ming-Chi Kuo interpretieren. Und Thailand soll eine wichtige Rolle für die MacBook Pro-Produktion spielen. Da sind auch massive Expansionspläne derzeit auf dem Tisch. Ja. Finde ich interessant, dass jetzt das Ganze so massiv in die Wege geleitet werden soll. Und mir war auch nicht bewusst, dass sie jetzt mehr oder weniger den chinesischen Markt bis auf die Inlandsproduktion komplett verlassen wollen. Das hatte ich jetzt so massiv gar nicht eingestuft. Das wundert mich jetzt doch schon ein wenig.
Ja, inwieweit es ein Wollen ist oder ein
Müssen.
Oder aus welchen Gründen, ist halt immer die Frage. Aber sich Gedanken zu machen, beziehungsweise etwa unabhängiger von dem Standort China zu machen, ist, denke ich mal, generell keine schlechte Idee. Ja, das ist ja auch das, was auch gerade Europa jetzt gesagt hat, dass man sich unabhängiger machen will. Ja, was das im Schluss bedeutet, ja, und welche Möglichkeiten es gibt, ja, ist eine ganz andere Frage. Aber dass man sich da Gedanken macht, ist auf jeden Fall sehr gut. Und gerade auch mit einem, oder sagen wir mal in der aktuellen Zeit, ja, und den Konflikten, die wir haben, ja, und auch den Spannungen, die es gibt mit China, und auch Taiwan, ja, gerade diese Konstellation ist ja auch so ein heißes Thema zurzeit, macht es durchaus Sinn, sich irgendwo anders halt ein Standbein noch zu schaffen und sich nicht ganz abhängig zu machen von jetzt Produktionsstanden in China, dass das im Endeffekt dieselben Firmen sind, ja, nur an einem anderen Standort ist ja auch nicht das Problem. Außer die chinesische Regierung wird ja irgendwo versuchen, da noch Einfluss zu nehmen, aber das, da steckst du sowieso nicht drin, ja. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, ja, und das ist ja auch ein Trend, der ja auf jeden Fall noch weiterentwickeln wird die nächsten Jahre und den nicht nur Apple auf dem Schirm hat, sondern ja, man denke da mal allein an unsere Automobilindustrie, die ja auch auf der Suche sind. Inwieweit oder inwie schnell die das machen werden, ist eine ganz andere Frage. Ich habe da ja nicht so die Hoffnung, gerade auch aktuell, was ja die Diskussion betrifft mit Zulieferern, die ja auch sagen, dass sie aufgrund der Kostenexplosion gerade im Energiesektor da unter Druck stehen und da entsprechend jetzt eigentlich mehr bekommen müssten für die Teile, die sie liefern, wo der ein oder andere in dem Bereich ja gerade von den großen Herstellern gesagt hat, sie müssen dann mal nach Alternativen suchen. Ja, wo denn bitte? Ja.
Ja.
Willst du noch mehr nach China verlagern, beziehungsweise Teile einkaufen? Beziehungsweise innerhalb Europa hast du ja auch schon das Problem, dass teilweise Kapazitäten ja schon komplett ausgeschöpft sind, beziehungsweise leiden ja alle unter dem Problem, ja, was die Preise oder die Entwicklung der Preise momentan betrifft im Energiesektor. Und da jetzt mal gucken, ob man vielleicht in Portugal 3 Cent billiger produzieren kann, weiß ich nicht, inwieweit das Sinn macht, ja.
Ja, so ist es. Ja. Ja, also Abhängigkeiten sind ja nie gut, egal in welchen Bereichen man das sieht. Ich meine, das beste Beispiel ist ja Russland. Wir haben uns jahrelang abhängig vom russischen Gas gemacht und jetzt haben wir die Quittung bekommen für diese ganze Geschichte. Ist halt so. Ja. Und genauso ist es, wenn wir uns noch stärker von China abhängig machen. Egal, ob es jetzt Apple ist oder egal, ob das jetzt die Autoindustrie ist. Ne? Das ist nicht gut.
Lassen wir mal ein Land außen vor. Aber muss ich mich als Firma von einem Lieferanten abhängig machen? Es ist ja wurscht, wo er sitzt.
Ja, oder
aber auch muss ich mich, wie gesagt, von einem Lieferanten halt abhängig machen? Weil klar, solange ich ja die entsprechende Machtstellung habe, aber wenn sich der Markt dreht, ja, und das hatten wir in der Vergangenheit ja schon öfter erlebt. Was heißt öfter? Aber haben wir schon ab und zu mal erlebt in der Vergangenheit. Und auf einmal dein Lieferant am längeren Hebel sitzt, ja, dann stehst du da, ja, und bist dich am Beschweren. Ja, aber ansonsten, ist halt.
Das sind Abhängigkeiten, die natürlich auch in beide Richtungen funktionieren. Mhm. Ob es Lieferant ist oder Kunde. Möchte man sich von einem Kunden abhängig machen? Möchte man sich von einem Lieferanten abhängig machen? Diese Abhängigkeit existiert ja mehr oder weniger in beiden Richtungen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich bei, ja gut, ich meine, bei TSMC ist es natürlich auch so, weil Apple ja extrem viel Kapazitäten eingekauft hat bei denen, und man hat ja auch gehört, dass Apple teilweise auch ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt hat, im Gegensatz zu anderen. Ich glaube, Nvidia hat sich da auch sehr stark beschwert, dass die da quasi so ein bisschen außen vor gelassen worden sind und Apple bevorzugt worden ist.
Ja, wobei die hatten ganz andere Probleme, die wollten ja auch die bestellten Mengen ja auch schon reduzieren, ja, wo TSMC dann auch gesagt hat, hier Freunde, wir haben hier Verträge. Ja, die Problematik da ist halt, und das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, wenn es machbar wäre, bin ich fest davon überzeugt, dass Apple TSMC gerne kaufen würde.
Ja, aber ich glaube, das
Probleme, die du hast, ist einmal die Marktstellung oder die marktbeherrschende Stellung vor allem von TSMC. Ja. Der Preis noch nicht mal unbedingt, ja, aber die marktbeherrschende Stellung TSMC plus dann einfach auch die Lage.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, das sind eigentlich die zwei Sachen, wie gesagt, die Lage einmal, die Apple halt einfach Bauchschmerzen macht, weil sie nicht weiß, wie es in 10 Jahren mit der Lage aussieht. Ja. Mhm. Klar könntest du gucken, dass du in der Zeit eventuell Produktionsmöglichkeiten oder Know-how vielleicht auch nach Amerika rüberholst. Aber ich denke mal, wie gesagt, die Lage ist mit so einem Problem einfach. Plus keine Regulierungsbehörde würde wahrscheinlich einem Verkauf an Apple zustimmen.
Das würde ich auch nicht für gut heißen, wenn Apple jetzt TSMC kaufen würde, weil sie da eine monopolistische Marktstellung haben und sie könnten natürlich diese Position...
Das Problem wäre, dass wahrscheinlich alle anderen Kunden von TSMC in die Röhre gucken würden über kurz oder lang. So bestehende Verträge werden erfüllt und der Rest, weißt du, ob du nochmal bei TSMC bestellen kannst?
Sie könnten natürlich den Markt so manipulieren, dass es extrem...
Was heißt manipulieren? Sie könnten natürlich dann sagen, wir erhöhen mal die Preise um 20 oder um 50% oder um 100% und dann hoffen, dass dann vielleicht deswegen keiner mehr bestellt. Nur das Problem an der Sache ist, TSMC ist in der Position, was jetzt die Möglichkeiten und die Kapazitäten und die Qualität betrifft am Markt. Das kannst du nicht von heute auf morgen oder sagen wir mal kurzfristig irgendwo anders abfangen. Klar gibt es noch einen Samsung, die mit viel Drehen an Schrauben da einiges wahrscheinlich auch abfangen könnten, aber nicht in den Mengen und wahrscheinlich auch in den Prozessen, die dann benötigt werden.
Ja.
Und das ist einfach so ein Problem. Also ich bin fest davon überzeugt, dass bei Apple garantiert irgendwo einer schon mal da Szenarien durchgespielt hat, aber das ging nirgends durch.
Nein, das ist, und ehrlicherweise finde ich auch, dass es gut ist, dass das nicht durchgehen würde. Das wäre für den gesamten Markt nicht gesund. Na, das ist so. Es wäre auch nicht gesund, wenn das jetzt Samsung kaufen würde. Also egal, wer von den großen...
Ja, wir sehen es ja gerade momentan auch mit Microsoft und Activision.
Ja. Also...
Viel Gegenwind gibt es ja momentan eigentlich nur von Sony, aber... ja.
Wir können wirklich nur hoffen, dass TSMC wirklich eine, in Anführungsstrichen, eigenständige Firma bleibt, weil alles andere...
Ja, die sind gut aufgestellt. Ich sehe da jetzt eigentlich eher weniger das Problem.
Ja.
Die Frage ist halt, wie sich das alles politisch die nächsten Jahre da noch entwickelt, ja. Und was natürlich TSMC macht. Ich denke schon, dass TSMC auch gucken wird, dass sie vielleicht, beziehungsweise sie sind ja auch schon dabei, in anderen, an anderen Standorten Kapazitäten noch aufzubauen, wo sie aber auch schon gesagt haben, dass es da nicht so schnell vorangehen wird, beziehungsweise sie da nicht jetzt die letzten High-End-Prozesse halt laufen lassen können oder werden, wie jetzt aktuell bei sich halt vor Ort im Prinzip. Aber ich denke mal, auch mit ein ausschlaggebender Faktor ist da, wie gesagt, die politische Lage aktuell, ja. Plus der ein oder andere Lieferant, der da wahrscheinlich auch stark drauf drängt, ja.
Ja. Gut, gut. Dann schauen wir mal.
Ja, habe ich jetzt Lieferant gesagt? Kunde.
Kunde, ja.
Kunde, der drauf drängt, ja. Mhm.
Gut, dann gibt's zum Schluss noch ein kleines Thema, was man eigentlich gar nicht unterschätzen sollte und darf. Viele sagen, wo sie das gelesen haben, auch schön, ist ja ein Feature, was ganz nett ist, in Anführungsstrichen, aber ich sehe es als sehr großen Vorteil, gerade weil es einer gewissen Nutzergruppe, sprich sehbehinderten Leuten, stark helfen kann, mit ihrem iPhone besser umzugehen. Jetzt habe ich ja wieder sehr kryptisch, jetzt habe ich mir sehr kryptisch ausgedrückt. Vielleicht hätte ich ja mal mit dem Feature anfangen sollen. Es ist ganz einfach. Der Einschaltton, den wir ja schon seit ein paar Jahren wieder auf dem Mac zurückbekommen haben, er war ja eine ganze Zeit lang nicht da, dann kam er wieder zurück. Also dieses Standardsignal, wenn man seinen Mac einschaltet, den haben wir jetzt auch in einer leicht abgeänderten Form auf dem iPhone. Allerdings muss man den aktivieren. Man muss den unter den Bedienungshilfen aktivieren im Bereich Audio, Visuelles. Dort kann man halt einstellen, dass der Sound beim Einschalten und beim Ausschalten erklingt. Das soll in erster Linie dafür da sein, dass sehbehinderte Menschen wirklich jetzt genau wissen, das Gerät ist ausgeschaltet oder ich starte das Gerät, also eine akustische Hilfe, um genau festzustellen, ja, das Gerät ist jetzt eingeschaltet oder es fährt jetzt hoch oder das Gerät wird jetzt heruntergefahren oder ist jetzt komplett heruntergefahren. Natürlich kann das auch jeder andere aktivieren, keine Frage, aber dadurch, dass man es halt im Bereich Bedienungshilfen wiederfindet, ist es in erster Linie ein Feature für noch mehr Barrierefreiheit und noch mehr Unterstützung für sehbehinderte Menschen. Ja, schön. Es sind manchmal so die kleinen Dinge, die einen weiterhelfen können.
Aber wieso ist das iPhone 14 exklusiv?
Ja, das frage ich mich
auch. Das erschließt sich mir nicht ganz, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Das hätte man auch ohne weiteres
Das ist jetzt die Frage. Ich stelle mir das recht einfach vor.
Softwaremäßig.
Deswegen wäre die Frage, wieso funktioniert es nur mit dem iPhone 14?
Das ist ja ein reines Software-Update, was in iOS 16 verbaut ist. Und Lautsprecher hat auch logischerweise ein älteres iPhone.
Also, ja, deswegen ist die Frage, was das ist. Aber da fällt mir auch gerade ein, ich müsste vielleicht mein iPhone mal updaten.
Du bist noch nicht auf 16 unterwegs, okay?
Nö.
Ich habe gestern erst abgedatet.
Ja, siehst du mal. Ja.
Ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Das dauert ja auch eine Zeit, jetzt ohne Smartphone unterwegs zu sein, weil ich habe noch ein paar Anrufe erwartet, dann ging es dann nicht. Abends hatte ich dann keine Lust mehr und dann hat sich das halt etwas verschoben, sage ich jetzt.
Ja, bei mir sind es ja 3 GB irgendwie an Update, die er sich laden will und bei meiner Internetleitung ist das ja immer so ein Problem. Ja.
Da musst du ja bald Urlaub für nehmen bei deiner Internetleitung.
So ungefähr, ja. Nee, vor allem, wenn du noch irgendwas anderes machen willst und er zieht sich da ein Update, ja, ist die Sache erledigt. Gestern auch, ja. Ich wollte mir hier was war denn das, was ich mir im Livestream angucken wollte? Ich wollte mir auf jeden Fall einen Stream angucken.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall hat er geruckelt bei mir ohne Ende. Und ich so, okay, dann lässt es halt. Ja, guckst dir später einfach die Aufzeichnung an, ist ja auch kein Thema. Allerdings, wenn das Video dann online gestellt ist, guckst du das Video an und geh runter. Und was hat meine Frau gemacht? Die hat aus der Mediathek quasi was am Gucken. Und ich so, okay, hat es bei dir eben geruckelt? Und sie so, nee. Und ich so, okay, sehr schön, wie unser Internet hier prioritisiert verteilt wird im Haus.
Also Quality of Service, ja, ja.
Meine Frau kann Mediathek gucken ohne Unterbrechung, ja, bei mir ruckelt der Stream, ja.
Ja, so vielleicht hat sie auch für das Smart TV in der Fritzbox eine Priorisierung eingestellt, ist ja durchaus möglich.
Die hätte ich einstellen müssen und das habe ich sicher nicht gemacht.
Okay.
Schön, dass das da bevorzugt beliefert wird mit Daten aus meiner WLAN-Leitung. Ja,
ja. Ja. Obwohl heute die Leitung ja sehr stabil ist und sehr gut funktioniert.
Ja, Prinzip toi.
Müssten wir jetzt alle Folgen für das Jahr noch vorproduzieren.
Die ganzen restlichen Folgen für dieses Jahr müssen wir jetzt durchproduzieren.
Wir müssten die Gunst der Stunde ausnutzen. Und ich würde mal behaupten, bei dir ist sonniges Wetter. Kann das sein?
Geht so.
Okay.
Geht so.
Vielleicht sind auch ganz viele Leute noch draußen und wollen so den goldenen Oktober ausnutzen und deswegen funktioniert deine Internetleitung so gut, weil so viele Nachbarn bei dir nicht im Internet sind.
Es ist Sonntag, also Gartenarbeit machen sie wahrscheinlich auch nicht. Ja.
Ja.
Keine Ahnung, woran es liegt.
Okay, gut.
Ich hatte ja, vor der Aufnahme hatte ich ja scherzhaft gesagt, ich bin rumgelaufen und habe die Nachbarn gebeten, jetzt heute Nachmittag bitte nicht ins Internet zu gehen oder das Internet zu nutzen. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht der ein oder andere doch vielleicht am Kuchen backen gerade oder so.
Ja, solange er sich keine Kochrezepte bei YouTube anschaut.
Genau, ich habe es eben noch gedacht, ja.
Sollte das auch funktionieren. Gut. Ja, gut. Ich glaube, wir sind durch, ne?
Ja, ich denke schon.
Ja, Gadget habe ich nicht. Nee. So, ich denke, dann könnten wir das Ding auch für heute dicht machen. Machen wir es kurz und schmerzlos, bevor hier vielleicht doch noch die Leitung anfängt, lustige Dinge zu tun. würde ich doch glatt behaupten, wenn alles gut geht. Und dieser Spruch ist bewahrheitet sich ja immer mehr bei uns, wenn alles gut geht. Hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Also
genau.
In gewohnter Form am Wochenende irgendwie, Samstag oder Sonntag.
Jo, bis dann.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.